Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Auf den Spuren alter Kulturen, das Marburger Zentrum Antike Welt. Ich bin Katharina und als Co-Moderator Florian ist dabei.
Hallo.
Wir sind heute wieder in der Sektion Archäologie und unser Thema ist Kloster in Byzanz. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir dafür eine Expertin zu Gast haben, Sabrina Tatz. Hallo Sabrina.
Hallo Katharina, hallo Florian.
Sabrina schreibt gerade ihre Doktorarbeit an der Philipps-Universität Marburg im Bereich christliche Archäologie und byzantinische Kunstgeschichte und sie forscht Alltag und Riten in byzantinischen Klostern in Ägypten. Sabrina, kannst du uns bitte ein bisschen erzählen, wie bist du zur christlichen Archäologie gekommen?
Ich glaube, rein zufällig. Also ich wollte als Kind schon unbedingt Archäologin werden und habe das auch meine ganze Schulzeit so im Kopf gehabt und mich richtig aufs Studium gefreut und mir dann aber eigentlich gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was genau ich denn da studieren möchte und dass es da eigentlich ganz viele verschiedene Teildisziplinen, Spezialisierungen gibt. Und habe dann erstmal einen Bachelor gemacht, der allgemein Archäologien hieß. Und dann konnte man in alles mal reinschnuppern. Da habe ich ein bisschen römische Archäologie, griechische Archäologie, frühgeschichtliche und dann eben auch christliche Archäologie gemacht. Und dann hat sich im Laufe des Bachelorstudiums bald gezeigt, dass da so ein bisschen meine Interessen liegen, weil ich so ja, gesellschaftliche Umwälzungsprozesse ganz spannend finde. Also wie ein lange recht stabiles Reich wie das Römische Reich, verschiedenen Krisen, Veränderungen, verschiedenen Dynamiken ausgesetzt ist und darauf Gesellschaft reagieren muss. Und das ist so ein Prozess, den ich spannend finde. Was entwickelt sich daraus? Wie entwickeln sich neue Identitäten, Dynamiken? Und das Christentum ist dann ja eine Komponente, die im Laufe der Spätantike wichtig wird und eine neue Identität stiftet. Und das hat mich einfach fasziniert.
Und warum Ägypten?
Ein weiterer Zufall in meiner Biografie. Ich war schon immer sehr reiselustig, war viel auf Ausgrabungen und hatte dann einfach das Glück am Anfang meines Masterstudiums, dass es in diesem Projekt, in dem ich in Ägypten mitarbeite, Stellen gab. Also die Grabungsleiterin Ina Eichner war aktiv auf der Suche nach Studis, die Lust haben, mitzuarbeiten und eventuell auch Interesse haben, ihre Abschlussarbeiten dazu zu schreiben. Und für mich war das einfach die Chance, neben anderen Ländern, die ich vorher bereist hatte, in denen ich gegraben habe, wie der Türkei und Rumänien, ja, einen neuen Kontinent, ein neues Land kennenzulernen.
Aber du hast auch in der Türkei und Rumänien gearbeitet, vor Ägypten.
Genau, ja. Also ich habe im Bachelor in Ephesos gegraben, was natürlich einfach eine unglaubliche archäologische Stätte ist mit einer unglaublichen Erhaltung und habe da in einem spätantiken Haus mitgearbeitet. In Rumänien habe ich am Limes gegraben, was für mich auch nochmal spannend war, zu sehen, wie groß eigentlich dieses Römische Reich war. Also ich habe viel in Köln am Limes und in Bonn am Limes gearbeitet und dann auch mal an einer ganz anderen Ecke, sehr viel weiter östlich.
Mit Spätantike und Römisches Reich sind das zwei schon sehr wichtige Schlüsselbegriffe, glaube ich, auch gefallen für heute. Aber gleichzeitig die Kombination mit Ägypten. Ägypten traditionellerweise verbindet man jetzt wahrscheinlich eher mit anderen Zeithorizonten, zumindest die sichtbarer sind nach außen. Könntest du uns und unsere Hörerin mal kurz mitnehmen in diese spätantike Ägypten? Was macht das vielleicht besonders und in welcher Situation sind wir da?
Du hast vollkommen recht. Also die Spätantike in Ägypten, die wird auch in der Forschung nach wie vor sehr vernachlässigt. Das ist, glaube ich, gerade eine große Chance für die Spätantike, für die christliche Archäologie, dass man da wirklich viel Grundlagenforschung machen kann. Mein Weg nach Ägypten war diese Kombination aus provinzialrömischer Archäologie, also Ägypten ist zu der Zeit eine römische Provinz, und die christliche Archäologie, also die christliche Kirche Ägyptens spaltet sich im Laufe der Spätantike vom römischen Reich ab und bildet ihre eigene koptische Kirche. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess, wie sich da auch nochmal eine eigene Identität entwickelt. Und dann wird Ägypten im 7. Jahrhundert arabisch. So, und in dieser Zeit wächst aber das Kloster, in dem ich arbeite, weiter an. Das heißt, man hat ganz viele verschiedene Einflüsse. Man hat zum einen die altägyptische Tradition, die zum Teil weiter fortgesetzt wird, weiter lebt. Da werden wir bestimmt gleich auch nochmal zu reden. Und neue Einflüsse von zuerst einer griechischen Kultur, dann einer römischen Kultur und dann aber auch diese arabische Einflüsse.
So, wir sprechen immer über östliche Mittelmeerraum und das Gebiet rum herum, wenn wir über Spätantike sprechen und die provinzial-römische Archäologie. Und ich finde total interessant, dass du hast auch im West gearbeitet, aber auch im Ost gearbeitet. Mhm. Es gibt unterschiedliche Methoden an die Projekte, dass du teilgenommen hast, oder es gibt immer die gleichen Methoden für die Forschung von Spätantike?
Ich glaube, der Methodenunterschied liegt jetzt gar nicht in Ost oder West, sondern eher, welche naturräumlichen Begebenheiten finde ich. Und Ägypten ist nochmal eine Besonderheit, das ein sehr trockenes Klima hat. Und ein sehr trockenes, sehr stabiles Klima bedeutet, dass man auch einen ganz anderen Erhaltungszustand der Materialien hat. Also das organische Material, Holz, Textilien und so weiter, sind hier wesentlich besser erhalten. Und damit habe ich natürlich andere Voraussetzungen als ja der Vorgeschichtler, der in Deutschland arbeiten würde und natürlich nur noch an Schattierungen was erkennen kann. Und damit habe ich natürlich noch weitere Chancen. Also ich kann bessere Pollenanalysen durchführen. Aber prinzipiell die Ausgrabungstätigkeit ist, glaube ich, zumindest das technische Equipment, was man da hat, relativ ähnlich.
Das heißt, das, was du machst, ist zum einen Feldforschung, aber dann auch die anschließende Analyse. Oder was umfasst das Spektrum, das du da erstmal abbildest in deiner konkreten Forschung?
Also wir graben ein spätantikes Kloster aus, Del Bachit lange genannt, das ist die moderne Bezeichnung. Inzwischen können wir als das Pauluskloster identifizieren. Und dieses Pauluskloster liegt in den Ausläufern der Wüste relativ nahe des Niltals. Wie gesagt, ich wurde extra angefragt, ob ich Interesse habe, Materialien aufzuarbeiten. Das heißt, ich war dort selber nicht an den Ausgrabungen aktiv beteiligt. Ich habe Funde aufgenommen und ursprünglich habe ich die Textilfunde aufgenommen. Das mache ich schon seit 2012. Das heißt, ich bin auch so ein bisschen in das Projekt reingewachsen, dass ich ab einem gewissen Punkt die Ausgrabung zumindest unterstützt habe. Dann nicht nur die Funde, die vorher schon im Depot lagen, aufgenommen habe, sondern auch direkt im archäologischen Kontext mitgearbeitet habe. Ich bin noch in einem anderen Projekt, was nichts mit meiner Dissertation zu tun hat. Und da bin ich dann aktiv am Schnitt, am Ausgraben.
Und bei deiner Doktorarbeit, was ist der Ziel deiner Doktorarbeit?
Ja, diese Klostergemeinschaft, die vom 6. bis 10. Jahrhundert immer weiter anwächst, hat einen eigenen Friedhof. Und ich schaue mir diesen Friedhof unter ganz verschiedenen Fragestellungen an. Zum einen schaue ich mir an, wie bestatten Menschen überhaupt in dieser Zeit. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass man die Spätantike noch nicht so gut in Ägypten untersucht hat. Das heißt, da haben wir ganz viele Forschungsfragen. Unter anderem dieses, wie nimmt man die altägyptische Tradition weiter auf, indem man etwa mumifiziert. Also das machen auch diese christlichen Mönche. Zwar anders und reduzierter als im alten Ägypten, aber ja, man setzt sie als Mumien bei. Das ist also so ein Forschungsstrang. Da schaue ich mir dann innerhalb der Nekropole an, welche Unterschiede gibt es. Kann ich hierarchische Unterschiede beispielsweise innerhalb dieser christlichen Gemeinschaft erkennen anhand der Grabausstattung oder der Behandlung der einzelnen Körper, der verschiedenen Bestattungsriten. Und Bestattungsriten, das ist dann eigentlich das letzte große Schlagwort. Was kann ich anhand des archäologischen Kontextes im Prozess der Bestattung rekonstruieren? Also beginnend eigentlich schon mit der Einbalsamierung des Leichnams, der Beisetzung im Grab und dann aber auch später die Erinnerungskultur. Also das sind so alles Phasen der Beisetzung, die ich versuche zu analysieren, zu rekonstruieren.
Du hast ja schon angesprochen, dass dir da, oder dass euch da, besser gesagt, dann gerade auch mit Textilien, gegeben durch die besonderen Erhaltungsbedingungen, auch eine besondere Quellengattung eigentlich zur Verfügung steht. Was ist das Besondere an Textilien? Was können wir da nochmal draus ziehen, was wir vielleicht aus anderen Befunden oder Funden nicht erörtern können?
Ja, Textilarchäologie ist so ein eigener kleiner Bereich, den es auch noch gar nicht so lange gibt, weil es in den meisten archäologischen Kontexten oder in sehr vielen archäologischen Kontexten einfach keine Erhaltung von Textilien gibt. Man kann schon einige Aussagen treffen, in Gräbern zum Beispiel, wenn man Gewandspangen oder ähnliches am Körper findet, kann man schon allgemein zumindest was über Textilien sagen, aber die Erhaltung selbst braucht schon viele besondere Umstände. Dass die Textilien überhaupt erhalten bleiben, hat natürlich viele besondere Herausforderungen. Und in Ägypten erhalten sich die Textilien sehr häufig, zumindest in der Region, in der wir arbeiten. Im Nildelta sähe das auch nochmal anders aus. Und damit kann ich tatsächlich sagen, was haben zum Beispiel die Verstorbenen am Körper für Kleidung, oder was ich sehr häufig auch zeigen kann, dass Kleidung Beigaben waren, die auf den Körper gelegt wurden. Mhm. Und das sind natürlich alles archäologische Informationen, die ich in anderen Kontexten so nur sehr bedingt bis gar nicht nachweisen kann. Und dann ist natürlich dieses organische Material, was hier eine eigene Beigabengattung ist, ein sehr häufig unsichtbar bleibender Fund.
Nur kurz bei den Textilien eine kurze Nachfrage. Ich kenne das aus anderen Kontexten, wenn wir jetzt andere Zeithorizont, andere geografische Region nach Südamerika schauen, gerade in dem peruanischen Raum, da haben wir auch ähnliche klimatische Bedingungen. Dementsprechend haben wir da auch eine sehr gute Textilerhaltung zum Teil. Und wie ich das bisher mitbekommen habe, sehr viel dort auch eine Rolle spielt, sind gerade die Muster, die Ornamentik auf den Textilien, die dort sehr viel auch analysiert wird. Ist das auch ein Aspekt, der dort in Ägypten dann eine Rolle spielt?
Ja, spielt eine sehr große Rolle. Ich würde sagen, in Ägypten hat die Textilforschung genau da eigentlich ihren Ursprung, dass man sehr früh ornamentierte Gewänder schon aus Gräbern entnommen hat, die heute in vielen Museen zu finden sind, aber hier häufig ohne Kontext sind. Also man hat dann tatsächlich die eigentlichen Bildmotive ausgeschnitten. Und damit ist es heute eher eine ikonografische Untersuchung. In dem Kloster, in dem ich arbeite, gibt es das eher selten. Das ist eher eine zwar insgesamt wohlhabende Gemeinschaft, die aber unter sehr standardisierten Mustern ihre Toten beisetzt. Das heißt, das sind eigentlich alles sehr einfache Wollgewebe und Leingewebe, wo es eher keine Muster gibt. Also es gibt dann kleinere Unterschiede und auch da scheint es hierarchische Abstufungen zu geben. Aber das sind insgesamt eher recht schlichte Textilien. Vor meiner Doktorarbeit habe ich unter wirtschaftlichen Fragestellungen in dem Kloster gearbeitet. Also da ging es eher um die Frage, wie viel konnte dieses Kloster produzieren? Weil wir nicht die Textilien nur selbst haben, wir haben auch die Webanlagen, wir haben Abfälle, die während des Spinnens und der weiteren Verarbeitung entstehen. Also solche wirtschaftlichen Fragestellungen standen hier im Vordergrund.
So, wenn jemand die Textilien guckt, er guckt auch wirtschaftliche Fragen, Antworten, aber vielleicht auch was mit dem Alltag zu tun. Oder nein, was können wir wirklich gucken, wenn wir die Textilien sehen? Die Produktion, die Technik, aber können wir über Alltagsleben sprechen?
Ja, sehr viel. Also die Produktion, das ist natürlich schon ein wesentlicher Aspekt dieses alltäglichen Lebens dieser Klostergemeinschaft. Wir haben aber auch sehr viele Kleidungsstücke. Und das ist wiederum auch sehr wichtig für die Identität des Klosters gewesen. Also wir können hier erstmals wirklich eine Mönchstracht nachweisen. Und das ist meines Wissens in der Klosterforschung innerhalb Ägyptens auf jeden Fall was Neues, dass wir wirklich sagen können, es gibt diese Tracht, die wir in Schriftquellen überliefert haben. Und wir können auch hier leichte Unterschiede zum Beispiel an feinen Farbstreifen festmachen. Also auch da wieder hierarchische Aspekte reinnehmen. Und dann habe ich die verschiedensten Textilien. Durch diesen guten Erhaltungszustand habe ich Kissen aus den Schlafräumen. Ich habe Beutel, ich habe grobe Säcke. Also man kann ein sehr lebendiges Bild des Alltagslebens rekonstruieren.
Und an diese Gräber, dass du hast geguckt, oder an diese Räume mit den Kisten von den Mönchen, es gibt auch Inschriften. Könnt ihr wirklich identifizieren, wer war diese Person, das hat diese Tracht getragen, oder ob er es war der Führer von diesem Kloster?
Ja, leider wurde das Kloster im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts stark beraubt. Das heißt, wir haben sehr viele Materialien vor Ort. Die meisten davon sind allerdings nicht in situ. Das heißt, ich habe zwar Grabkreuze oder Fragmente von Grabkreuzen, wo ich immer mal wieder einen Namen lesen kann oder auch einen Titel wie Diakon lesen kann. Aber in keinem dieser Fälle kann ich das einem spezifischen Grab zuweisen. Wir haben aber eine sehr große Gruppe an Ostraka und Papyri, also eigentlich eher zum Alltagsgeschäft, dass man also Scherben, das sind Ostraka, weiter genutzt hat, zu Bruch gegangene Gefäße, um Briefe an andere Klöster in der Region zu schreiben oder Rechnungen oder die verschiedensten Belange, die den Alltag und die Wirtschaft betreffen können. Und dadurch können wir auch wiederum sehr viel über das Netzwerk des Klosters sagen. So ist uns auch gelungen, dieses Kloster als Paulus-Kloster zu identifizieren. Und es hilft uns am Ende auch, eine gewisse Chronologie zu erstellen. Also wir haben sehr viele Textquellen und Schriftquellen, aber eher selten im Kontext.
Ich habe ein bisschen den Grundriss von diesem Kloster gesehen. Es ist wirklich riesig und ein großes Kloster. Und höchstwahrscheinlich, es gibt viele Mönche da. Aber wir können nicht wissen, oder es gibt Analyse, dass wir machen können, von welchem Ort kommen diese Mönche. Kommen sie aus Ägypten? Kommen sie aus Kleinasien? Aus Griechenland? Aus Zypern? Können wir das verstehen? Können wir vielleicht mit Zähneanalyse oder DNA-Analyse etwas wieso sehen?
Also der Ort ist natürlich prädestiniert für die verschiedensten naturwissenschaftlichen Untersuchungen durch diesen sehr guten Erhaltungszustand. In Ägypten ist das allerdings zurzeit nicht ohne weiteres möglich. Also wir haben einen Anthropologen, der mit uns vor Ort arbeitet, der im Kontext der Gräber jetzt beispielsweise sehr allgemeine Aussagen treffen kann über Alter und Gesundheit der einzelnen Individuen. Aber andere spannende Untersuchungen, du hast es schon angesprochen, man könnte Zähne untersuchen, man könnte Knochen untersuchen, wäre super spannend. Man könnte verschiedene Relationen innerhalb des Klosters, vielleicht auch verwandtschaftliche Beziehungen aufdecken oder auch, wie du anders meintest, über Regionen sprechen. Heute ist das nicht möglich, aber als Archäologen haben wir natürlich auch immer den Auftrag zu konservieren und zu erhalten, wenn eines Tages vielleicht diese Möglichkeiten in Ägypten entstehen, dass wir dann nochmal neue Untersuchungen durchführen.
Entschuldigung, dass ich das so direkt nachfrage, aber das ist nicht möglich aufgrund der fehlenden Ausfuhrgenehmigungen für die Proben oder was ist das Konkrete, was da im Wege steht?
Genau, man darf nichts ausführen. Das haben wir ja in eurem Podcast schon ein paar Mal gehört, dass Proben dann an Labore auch im Ausland geschickt werden. Das darf man in Ägypten nicht. Es muss alles vor Ort untersucht werden. Und man hat zurzeit einfach eher begrenzte Möglichkeiten. Es gibt in Kairo so ein, ja, man kann zum Beispiel C14-Analysen durchführen lassen. Das ist aber ein größerer Aufwand, der unter den derzeitigen Umständen einfach nicht umsetzbar ist.
Okay.
Aber Archäologie wächst ja auch immer mit ihren Möglichkeiten und Methoden. Von daher werden wir da ganz sicher zu einem anderen Zeitpunkt noch weitere Ergebnisse bekommen.
Und wie gesagt, es ist wichtig, alles zu sammeln und zu präservieren. Und wenn die Zeit kommt, dann können wir die Analyse machen. Aber du bist oft in Ägypten für deine Forschung?
Ja, so einmal im Jahr für 4 bis 8 Wochen. Ich war schon mal 10 Wochen am Stück da. Genau.
Kannst du ein bisschen über deinen Tag in Ägypten, wie ist ein Feldtag für dich? Es fängt wirklich früh an, bist du viele Stunden im Feld oder bist du mehr im Magazin, die Funde zu bearbeiten?
Also wir haben alle unsere Funde tatsächlich auf der Grabungsfläche. Es gibt vor Ort ein Magazin, was allen archäologischen Missionen zur Verfügung steht. Und dementsprechend, das sind über 80 aktive Grabungsteams, dementsprechend lagert man nur ganz besondere Objekte ein. Und das meiste ist auf der Grabungsfläche selbst. So, und damit fangen die Arbeitstage früh an. In der Wüste wird es natürlich schnell heiß. Das heißt, mit Sonnenaufgang steigen wir auf den Berg, auf dem Deir el-Bachit liegt. Das ist schon mal ein gutes Workout am Morgen. Und sobald die Sonne aufgeht, arbeiten wir bis mittags etwa, bis 12, 1 Uhr, wenn es dann doch zu heiß wird. Und Archäologie ist natürlich auch immer eine sehr intensive Nachbearbeitung. Also die Nachmittage im Grabungshaus nutzt man dann zur Digitalisierung, zur Auswertung, zur Vorbereitung für den nächsten Tag, dass man ja auch das Maximale aus den relativ kurzen Kampagnen rausholen kann.
Und ihr seid ein internationales Team. So, es gibt Leute aus Deutschland, Forscher aus Österreich, aber vielleicht habt ihr auch viel zu tun mit der lokalen Bevölkerung. Wie ist diese Verbindung, wie ist dieser Kontakt mit den Leuten, die vor Ort leben?
Sehr gut, würde ich sagen. Wir sind vor allem ein deutsch-österreichisches Team, haben auch immer mal wieder Experten aus anderen europäischen Ländern und haben dann eine relativ große Gruppe an ägyptischen Arbeitern. Das hängt immer mal davon ab, wie groß jetzt die archäologische Arbeit vor Ort wirklich ist. Also wie viele Schnitte man gleichzeitig aufmacht, wie groß diese Schnitte sind. Dass wir schon auch manchmal Phasen haben, wo wir um die 50 ägyptischen Arbeiter haben. So, und das ist eine sehr intensiv untersuchte Region und das auch schon sehr lange. Also direkt um die Ecke liegt das Tal der Könige, also eine der touristischen und vor allem natürlich auch archäologischen Highlights Ägyptens. Das heißt, die lokale Bevölkerung hat da für sich auch eine wichtige Einnahmequelle. Das sind viele Jobs, die in der internationalen Zusammenarbeit entstehen. Von daher ist man, glaube ich, geübt da drin und auch geübt in dieser Zusammenarbeit, dass man sich auch in einer Mischung aus Arabisch und Englisch ganz gut verständigt und ja, viel miteinander teilt.
Und es ist einfach für eine Frau in Ägypten zu arbeiten. Sie kommt auch aus dem Ausland.
In der Region auf jeden Fall. Über andere Regionen kann ich nichts beurteilen, weil ich immer nur in Theben gearbeitet habe. Aber wir sind ein fast reines Frauenteam. Also unsere Grabungsleiterin seit 2004, also auch schon seit über 2 Jahrzehnten im Land, Ina Eichner. Und hat sehr viele weibliche Studierende mit ins Team gebracht. Und das war nie ein Problem. Das war schon immer ein sehr gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich glaube auch dadurch, dass man ja die internationale Zusammenarbeit gewöhnt ist.
Und dass das über Jahrzehnte institutionalisiert ist dort vor Ort, scheinbar auch. Genau. So, wie ich das so raushöre.
Ja.
Ich finde das unglaublich spannend, dass hier die Archäologie auch für die örtliche Bevölkerung auch ein Wirtschaftsfaktor tatsächlich ist. In vielen anderen Kontexten kommt man da wirklich als Externer rein, macht dort sein Ding und dann zieht man wieder ab. So. Oder auch wenn man im Inland arbeitet, ist man auch trotzdem ein Fremdkörper innerhalb der Gemeinschaft da vor Ort. Also wenn ich jetzt hier im nächsten Dorf arbeite, dann bin ich eine Woche da und dann ziehe ich wieder ab. Aber es hat keinen wirklichen Impact vor Ort. Außer, dass man vielleicht irgendwo mal eine Tafel aufstellt und sagt, da wurde dies und das gefunden. Aber ich finde das sehr spannend, dass wir hier wirklich Gemeinschaften haben, die zum Teil, wenn ich das richtig rausgehört habe, davon auch zum Teil leben.
Genau, ja. Also gerade in den Wintermonaten ist das ein sehr wichtiges Geschäft. Das andere Projekt, in dem ich arbeite, das ist eine Kooperation aus einem britischen und einem ägyptischen Team. Und das macht nochmal ganz anders Spaß. Das ist wirklich schön, dann mit ägyptischen Wissenschaftlern und deren Perspektiven zusammenzuarbeiten und nochmal ja, ganz anders sich zu verbinden im Diskurs auch.
Ja, es gibt im Wissenschaft auch unterschiedliche Systeme und unterschiedliche Ansätze. Das britische System ist was anderes als das deutsche System oder das ägyptische System oder das griechische System. Und deswegen finde ich immer gut, wenn Teams sind wirklich international und unterschiedliche Aspekte und Perspektiven zusammenkommen. Es ist wirklich interessant, was du machst in Ägypten und mit den Textilien und die Bestattungen. Aber du bist auch Mitglied an einem graduierten Kolleg, oder? Hier in Marburg. Kannst du uns ein bisschen über diesen graduierten Kolleg was sagen? Was ist genau eure Thematik?
Genau, also ich bin in einem graduierten Kolleg, was so eine der Möglichkeiten ist, sich eine Doktorarbeit zu finanzieren. Also sehr viele haben ja auch Stipendien, um sich auf ihre Arbeit konzentrieren zu können. Und ich bin mit einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle hier für 3 Jahre an der Universität Marburg beschäftigt. Und das gibt einem schon mal viel Zeit und Raum, sich wirklich auf sein eigenes Thema zu konzentrieren. Und dieses Graduiertenkolleg ist eng an das MCRW angegliedert und versucht auch dessen Arbeitsbereiche, dessen einzelnen Mitglieder zu vertreten. Das heißt, wir sind 12 Doktoranden aus all diesen verschiedenen Bereichen. Und ich bin eine von 2 Archäologinnen. Also die andere kommt aus der klassischen Archäologie und ich decke die christliche Archäologie ab. Wir beschäftigen uns mit Atmosphäre in unserem Graduiertenkolleg und möchten uns anschauen, wie man Atmosphäre bewusst inszeniert in religiösen Kontexten. Die Grundidee ist, dass Atmosphäre, also eine Raumwirkung oder eine Wirkung zwischen uns allen, ein wichtiger Bestandteil beispielsweise von rituellen Handlungen ist. Und dass das ein Bereich ist, den wir archäologisch bisher unter anderem noch nicht sehr gut erschlossen haben, der aber wiederum ja ein sehr wichtiger Teil ist, um uns emotional in eine Sache zu involvieren. Also die Erlebbarkeit von religiösen Handlungen möchten wir in den Vordergrund stellen.
Und für dich und deine Forschung, wie kannst du diese Inszenierung religiöser Atmosphären untersuchen?
Ja, ich versuche das auf verschiedenen Ebenen. Ich fange einmal mit dem Raum an. Also wie ist die Nekropole beispielsweise gestaltet? In dem Fall sind das 10 Nord-Süd verlaufende Reihen und zwischen diesen Reihen liegen die Gräber. Also so ein bisschen wie auf einem modernen Friedhof, nur dass das sehr schmale Gänge sind. Und das setzt natürlich auch wieder voraus, dass die bestattende Gemeinschaft beispielsweise dieses Gangsystem nutzen muss. Also die Wege und damit auch Blickrichtungen werden gelenkt. Und das kann man schon sehr bewusst manipulieren. Was möchte ich denn, was Menschen sehen, welche Wahrnehmung in den Fokus rückt? Dann liegt dieser Friedhof auf einem Hügel am östlichen Ende der Besiedlung. Und wir wissen aus Schriftquellen, also ich kombiniere auch verschiedene Quellen, dass Bestattungen am frühen Morgen stattfinden. Das heißt, die aufgehende Sonne kann hier ein Element werden, was ich in diese Inszenierung mit reinziehe. Also ich versuche, die Situation so gut es geht aus dem archäologischen Befund und aus weiteren Quellen, vor allem Schriftquellen, zu rekonstruieren. Und habe dann aus dem archäologischen Kontext ganz verschiedene Komponenten. Also ich habe eine Geruchskomponente, ich weiß, dass man mit Ölen gearbeitet hat, die man zur Einbalsamierung genutzt hat. Ich kann über verschiedene Pflanzen sprechen, die in die Gräber gegeben wurden und auf die Gräber gelegt wurden. Ganz viele Detailelemente, die zu einem großen Bild sich zusammensetzen. Und wenn wir mal an eine moderne Bestattung denken, ist das ja eigentlich dieses gemeinschaftliche Erleben, was wir alle spüren. Die Trauergemeinschaft trägt eine relativ einheitliche Kleidung, hatte ich ja vorhin schon erzählt, auch die kennen wir. Wir wissen, was die Verstorbenen im Grab tragen, wir wissen aber auch, was die bestattende Gemeinschaft trägt. Also auch so Gruppenprozesse versuche ich damit reinzunehmen, die eine Wirkung auf die Gruppe haben.
Du hast jetzt vor allem diese Begriffe Wirkung und Empfinden, wenn ich das so vereinfachend zusammenfassen darf, verwendet. Das sind ja sehr subjektive Parameter. Ich will nicht fragen, inwiefern man da irgendwie Gefahr irgendwelcher Zirkelschlüsse läuft, aber das eine ist ja sozusagen die Rekonstruktion einer Situation oder einer Sequenz an Situationen. Und das andere ist, wie wirkt das auf den Menschen? Weil das, wie er das aufnimmt, ist ja doch sehr zeitabhängig, soziokulturell dann auch geprägt. Wie geht man mit diesem Aspekt um?
Ja, gute Frage. Das ist natürlich genau die große Herausforderung, dass ich eben nicht mein eigenes Empfinden auf eine antike Gesellschaft übertragen darf. Das heißt, ich versuche zum einen über Parameter zu arbeiten, die ich aus dieser Gesellschaft selbst heraus bestimmen kann. Beispielsweise weiß ich, dass im Christentum die Lichtsymbolik eine sehr zentrale Rolle gespielt hat. Und ich weiß beispielsweise auch, dass Kirchenräume so geschaffen wurden, dass etwa die aufgehende Sonne oder das Licht hinter dem Altar Teil einer bewussten Inszenierung ist, ja, wo Licht plötzlich die Bedeutung von Göttlichkeit haben soll. Also solche allgemeinen Aussagen kann ich treffen, dass im Ritual für den Gläubigen zumindest das Potenzial besteht, hier eine Sichtbarkeit eines unsichtbaren Gottes zu inszenieren. Und ich kann über neurowissenschaftliche Ansätze auch drangehen. 2000 Jahre, würde man sagen, sind evolutionär ein relativ kurzer Zeitraum. Das heißt, wir dürfen Wahrnehmung, allgemeine Wahrnehmung, die wir heute haben, wie wirkt ein Raum, wenn er hoch ist, wenn er gedrungen ist, wenn er hell ist, wenn er dunkel ist, wie wirkt er heute auf mich? Und die Chancen stehen gut, dass das auch auf dem antiken Betrachter so wirkte. Und das sind dann so die eher allgemeinen Aussagen, die ich zur Erlebbarkeit machen kann.
Zu diesem soziokulturell geprägten Begriff vielleicht nochmal ganz kurz und ein paar Schritte, ein paar Fragen zurück. Du hast ja viel von Hierarchie vorhin auch gesprochen. Da läuft man da wahrscheinlich auch in ähnliche Probleme rein, wie das, was ich gerade auch mit dem Empfinden versucht hatte, auch so anzudeuten. Also das, was man heute als wertig oder als wertvoll empfindet, wodurch man vielleicht eine höhere Hierarchiestufe ableiten würde, das ist ja auch vermutlich anders Fragezeichen, empfunden worden oder wahrgenommen worden von vor 2000 oder vor 1000 Jahren. Was haben wir da für Korrekturmechanismen? Oder wie, ganz banal oder basal gefragt, woraus leitet sich Hierarchie ab?
Also zum einen habe ich eine greifbare Klosterhierarchie aus Schriftquellen. Also zu der Zeit gibt es Klosterregularien, die uns verschiedene Ämter nennen und verschiedene Titel nennen. Das heißt, ich darf allgemein zumindest davon ausgehen, es gibt diese hierarchische Strukturierung dieser Klostergemeinschaft. Ob das jetzt gleichdeckend ist mit einer sozialen Hierarchisierung, das kann ich nur anhand des archäologischen Materials sagen. So, und anhand des archäologischen Materials kann ich auf jeden Fall sagen, dass es Bestattungen gibt, die reicher sind als andere. Also wir haben über Jahrhunderte hinweg eine sehr konstant bleibende Ausstattung dieser Mumien. Die tragen alle fast nur einen Lendenschutz am Körper und werden dann in 4 bis 6 große Leinentücher gehüllt. Ich habe aber auch andere, die tragen mehr als das. Die tragen tatsächlich Kleidung am Körper oder in seltenen Fällen auch wirklich ihre reale Mönchstracht, die zerschnitten wurde und mit in die Gräber gegeben wird. Was hinter dem Ritual jetzt steckt, das lassen wir mal besser draußen. Das kann ich auch nicht sauber beantworten. Ich kann aber sagen, dass es innerhalb der Nekropole Cluster zu geben scheint. Also es gibt diese allgemeine Bestattungspraktik, die ich überall finden kann. Und dann habe ich Gruppen, die reicher ausgestattet sind. Und man hat sich über Jahrhunderte bemüht, dass die auch alle innerhalb desselben Nekropolenteils bestattet werden. Also scheinbar gibt es auch eine Hierarchisierung in der Fläche. Und die Bestattung, wo ich sagen kann, archäologisch haben die einfach mehr Material, also mehr Kleidungsstücke, die liegen immer im Zentrum der Nekropole und die gruppieren sich auch alle anhand des einzigen offenen Platzes in der Nekropole. Also innerhalb des Ortes und der Ausstattung kann ich auf jeden Fall sagen, hier gibt es einen Unterschied, der offenbar damals eine Rolle hatte und entsprechend ja auch im Bestattungsprozess inszeniert wird.
Was hat dich dazu motiviert, eine Doktorarbeit zu schreiben? Ich weiß, aus persönlicher Erfahrung ist nicht so einfach, immer in Feldarbeit zu sein, in der Bibliothek, vor dem Bildschirm zu sein. Es ist so viel Zeit für eine große Arbeit, das ist wichtig für die Wissenschaft, aber viele denken, dass vielleicht anstrengend ist und sie machen nicht diesen Schritt. Warum hattest du für eine Doktorarbeit entschieden?
Also es ist anstrengend und man verbringt viel einsame Zeit am PC und deswegen ist immer das Wichtigste, niemals den Spaß an der Sache zu verlieren. Ich habe nach dem Masterabschluss so ein bisschen den Spaß verloren, wissenschaftlich zu arbeiten und hatte deswegen nach meinem Abschluss gesagt, ich möchte nicht promovieren. Ich möchte gerne arbeiten, gerne archäologisch arbeiten, aber eine akademische Karriere, das ist einfach nichts für mich. Und hatte aber einfach Glück, dass ich weiterhin in diesem Projekt mitarbeiten konnte. Und das war für mich so ein wichtiger Anker, in der Archäologie zu bleiben und weiter in diesem Projekt zu bleiben. Und irgendwann war auch klar, wenn ich dieses Material nicht aufarbeite, dann werden all meine Felduntersuchungen an jemand anderen gehen, der das veröffentlicht. Weil das ist ja am Ende unser Ziel. Wir machen ja all diese Dokumentation, um wissenschaftlich was Neues zu entdecken. Und haben dann natürlich auch diese Verantwortung. Und das kitzelte dann doch ein bisschen an mir, dass ich doch dachte, ach, jetzt habe ich so eine emotionale Bindung eigentlich auch an das Material. Jetzt möchte ich selber was draus machen. Und für mich war es auf jeden Fall auch der richtige Weg, ein bisschen Abstand dazwischen zu gewinnen, weil es dann für mich auch so ein kreativer Prozess war. Was kann ich aus diesem Material machen? Und das ist was ich eigentlich bis heute mir bewahrt habe, dass ich eine Promotion auch als kreativen Spaß wahrnehmen kann. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, macht ruhig eine Pause nach dem Studium und lasst mal sacken, ob das wirklich der richtige Weg ist und geht mit Spaß und Leidenschaft in die Sache.
Zwischen meiner Masterarbeit und Doktorarbeit hatte ich wirklich keine Pause gemacht. Ich hatte gedacht, es ist nicht notwendig. Aber nach meiner Doktorarbeit, ich hatte für 4 Monate einfach gereist. und dann wieder rein in Wissenschaft. So, ich kann gut verstehen, diese Notwendigkeit, eine Pause zu machen und wieder den Spaß sozusagen zu finden und wieder reinzukommen. Und meine letzte Frage, es ist eine Frage, dass ich höre oft von Leuten, dass sie nicht Archäologin sind oder nicht mit Wissenschaft arbeiten. Und ich möchte auch gerne deine Meinung hören. Wie können wir die Forschung von alten Kulturen mit heutzutage verbinden? Was meinst du?
Also wie ich ganz am Anfang schon mal gesagt habe, was mich zur christlichen Archäologie so ein bisschen gebracht hat, ne, dieser gesellschaftlichen Brüche, finde ich unglaublich spannend. Und vielleicht, also ich für mich persönlich habe das Gefühl, dass ich vieles besser auch über heutige Gesellschaften reflektieren und verstehen kann, wenn man mit ein bisschen Abstand auf andere Gruppierungen guckt. Wie sind gesellschaftliche Dynamiken? Wie reagieren Gruppen darauf, wenn es zu Krisen, Umbrüchen, Veränderungen, Unsicherheiten kommt? Worauf zieht der Mensch sich zurück? Wo sucht er plötzlich einen gewissen Halt? Und ich glaube, dass wir da sehr viel Allgemeines auch lesen und verstehen können und vielleicht auch besser auf unsere eigene Zeit wirken können mit diesem Hintergrundwissen, dass Menschen ja eigentlich im Grunde sehr ähnliche Bedürfnisse haben.
Ja, das finde ich auch, dass wir können unsere Welt besser verstehen, wenn wir unsere Vergangenheit gucken und untersuchen.
Und wenn uns vielleicht auch bewusst wird, dass sehr vieles, wenn nicht vielleicht sogar alles, ständig im Fluss ist.
Ja.
Ja, sehr spannend.
Dann vielen, vielen Dank, Sabrina, für dieses tolle Gespräch und die Einblicke in deine Forschung über Atmosphären, byzantinische Kloster, Bestattungen und auch Wissenschaft. Für unsere Zuhörer, wenn sie möchten, sie können auch Sabrinas Website gucken, an der Website von Universität Marburg, über ihre Projekte, aber auch über ihren Lebenslauf. Und wie immer gilt, wenn euch diese Folge gefallen, teilt sie gerne wieder und bis zum nächsten Mal.
Danke und tschüss.
Ja, und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich bei euch für das nette Gespräch und vor allem die Einladung.